Wir kommen den Morgen zum letzten Kapitel der Bibel und es tut dort abschliessen, wo Genesis 1 angefangen hat. In dem Sinne ist der Kreis wunderbar geschlossen. Wir wollen miteinander Offenbarung 22 lesen. Der Johannes wird hier weiter ins Bild gesetzt, zuerst noch vom Engel und nachher vom Herrn Jesus selber. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes des Lammes, mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens. Die tragen 12-mal Früchte. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht. Und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein, und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihrer Stirn sein. Und es wird keine Nacht mehr sein, und sie bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichts der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten, und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott des Geistes der Propheten, hat seinen Engel gesandt, zu zeigen seinen Knechten, was bald geschehen muss. Siehe, ich komme bald. Selig ist, der die Worte der Weissagung in diesem Buch bewahrt. Und ich, Johannes, bin es, der dies gehört und gesehen hat. Und als ich gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder, um anzubeten zu den Füßen des Engels, der mir dies gezeigt hatte. Und er spricht zu mir, tu es nicht, denn ich bin dein Mitknecht und der Mitknecht deiner Brüder, der Propheten und derer, die bewahren die Worte dieses Buches. Bete Gott an. Und er spricht zu mir, versiegle nicht die Worte der Weissagung in diesem Buch, denn die Zeit ist nahe. Wer Böses tut, der tue weiterhin Böses, und wer unrein ist, der sei weiterhin unrein. Wer aber gerecht ist, der übe weiterhin Gerechtigkeit, und wer heilig ist, der sei weiterhin heilig. Siehe, ich komme bald, und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie seine Werke sind. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Selig sind, die ihre Kleider waschen, dass sie teilhaben an dem Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und alle, die die Lüge lieben und tun. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch dies zu bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wenn dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ich bezeuge allen, die da hören, die Worte der Weissagung dieses Buches. Wenn jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die diesem Buche geschrieben stehen. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten dieses Buches, dieser Weissagung, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Es spricht der, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Amen, ja, komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Die ersten 5 Verse fahren noch weiter mit dieser goldigen Stadt, mit dem Zentrum von dem neuen Himmel und der neuen Erde, wo es beschrieben ist, schon im 11. Kapitel, wo wir miteinander angeschaut haben. Und in den ersten 2 Versen nimmt er wieder einen starken Bezug in 1. Mose 1 führen und das 2. Kapitel. Auf der einen Seite ist uns dort der Strom beschrieben und der Baum vom Leben. Und da greift er wieder die beiden Elemente, die im Garten Eden sind, greift er wieder auf und zeigt, und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers. In Garten Eden ist der Strom als Quelle rausgekommen und hat sich nachher in vier geteilt und hat in dem Sinn die damalige Welt bewässert durch den Strom, der war. Nach der Sintflut sehen wir, dass es anders war. Es waren da viele Ströme und manches anders. Viele Ströme sind vertrocknet, andere sind überflossen und heute sind die meisten von diesen Strömen beschmutzt oder verunreinigt, dass man nicht mehr unbedingt daraus trinken will. Und da ist es einem beschrieben, kristallklar. Lebenswasser, das hier beschrieben ist, etwas Wunderbares. Es ist Gottes Wort, es ist Gottes Lehre, das hier beschrieben ist. Und leider ist auch das Wasser heute an vielen Orten beschmutzt oder verunreinigt worden. Der Ursprung entspringt beim Thron Gottes. Es ist eine gewisse Parallele in Hesekiel 47, wo wir auch schon so einen Strom haben, der im tausendjährigen Reich wird sein, wo dort das tote Meer wird wieder beleben, dass ringsum die Fischer ihre Netze werden ausspannen und all die Fische wieder rausziehen. Und heute wird das tote Meer immer salziger. Es ist bereits 30% Salzgehalt. Vor manchem Jahr war es noch 27%. Also es wird immer fester. Und dann wird das Ganze wieder belebt werden. Aber was dann passiert, wo der Strom unter der Schwelle vom Tempel vorkommt und dann breit wird wie ein Strom, wo der Hesekiel oder in ihn geführt worden ist, der wird wieder auf die Seite gehen, das wird wieder nicht mehr sein und da ist eine andere Situation. Da sind wir vom neuen Himmel und der neuen Erde. Betflüsse haben überaus starke Segensspender und das sehen wir durch die ganze Bibel durch. Ich habe mir da nur 3-4 Stellen aufgeschrieben. Psalm 23, 2, er weidet mich auf grüner Aue und führt mich zum stillen Wasser. Er führt uns ans Wasser von der Ruhe. Der zweite Stell, Psalm 36, 9, sie laben sich an den reichen Gütern deines Hauses, mit dem Strom deiner Wonne tränkst du sie. Also am Strom vom Herr Jesus wird Wonne sein, wird Freude sein, wird Friede sein, wie die nächste Stelle noch zeigt, aus dem Jesaja 66, 12. Siehe, ich will den Frieden zu ihr hineinleiten, wie ein Strom und die Herrlichkeit der Heidenvölker, wie ein überfließender Bach. Und überall, wo das Wasser ist, das ist heute schon so, wird das Leben sein. Und darum ist nachher uns der Baum oder die Bäume beschrieben, die dem Strom beidseitig werden sein. Das sind die Bäume vom Leben. Im Garten Eden war einer in der Mitte des Gartens und bei ihm zu war der Baum von der Erkenntnis von Gut und Böse. Die beiden Bäume sind beide in der Mitte des Gartens gestanden. Von allen Seiten her hat man gleich lang dazu gehabt. Und der Mensch hat es dort leider bevorzugt, vom falschen Baum zu nehmen. Er hätte vom Baum vom Leben dürfen, so viel er hätte wollen, aber vom Baum von der Erkenntnis von Gut und Böse, das war das einzige Gebot, das er bekommen hat von Gott, von dem hat er ihm verboten zu nehmen. Und der Find hat ihn verführt und er hat von dem Baum genommen und darum hat er zum Garten ausmüssen, dass er nicht wieder durch die Sünde, die er gemacht hat, nachher vom Baum vom Leben nimmt und damit ewig würde in dieser Sünde auf dieser Erde leben. Da war die Barmherzigkeit Gottes, dass er die Menschen zum Garten ausgejagt hat und einen Cherubim angestellt hat, dass sie nicht mehr zurückkommen können, zum vom Baum vom Leben nehmen. Aber jetzt hier, im neuen Himmel, auf der neuen Erde, in dieser goldigen Stadt, werden die Bäume vom Leben stehen und da kann der Mensch nehmen, so viel er will. Das ist ein wunderbares Bild, oder eben nicht nur ein Bild, es ist uns hier so beschrieben. Mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stroms Bäume des Lebens. Wer wird die Früchte geniessen? Das haben wir auch in der Offenbarung. Im Vers 14 ist das beschrieben. Er sagt, selig sind, die ihre Kleider waschen, dass sie teilhaben an dem Baum des Lebens und zu den Toren eingehen in die Stadt. Alle, die dort dabei sind, die Jesus als ihren Erlöser angenommen haben, die beim Opfer, beim Stellvertretenden vom Herrn Jesus Zuflucht genommen haben, die werden in dieser Stadt dabei sein, die sind bei der Brut dabei gewesen und die werden von dem Baum vom Leben dürfen essen, so viel sie wollen. Und da steht, dass sie 12-mal Früchte werden tragen, jeden Monat einmal. Das ist für uns einfach dargestellt, dass man es versteht. Ich kann mir das nicht nachvollziehen, weil es wird kein Tag und Nacht mehr sein. Das heisst, das Ganze, der ganze Mechanismus wird sowieso anders sein. Wir tun uns an dem 24-Stunden-Tag orientieren mit Tag und Nacht, die abwechselt, dann 7 Tage die Woche und so weiter. Und all das wird nicht mehr sein. An anderer Stelle steht ja, es wird keine Zeit mehr sein. Denn am Anfang, wo Gott den Garten Eden gemacht hat, das erste Sätzchen der Bibel ist, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Mit dem Anfang hat er bereits aus End definiert, also es ist der Zeitbegriff, den er einschaltet, und mit Himmel und Erde hat er den Raum definiert, und damit hat Gott im ersten Satz, wo er in der Mitte steht von diesen 7 Worten, hat er das Ganze schon definiert gehabt, mit einem Sätzchen. Und da ist die Neuschöpfung, wo er es einfach wieder auf eine vollkommene Schiene führt. Ich komme am Schluss noch zu dem Gedanken, es wird manches gleich sein und doch etwas ganz Entscheidendes wird dann nachher anders sein. Jetzt steht da noch, dass von diesen Blättern der Bäume die Leute können essen, die Menschen, und dass sie durch das heilig können erleben. Und da ist viel darüber geschrieben worden, es ist viel diskutiert worden, was soll das? Es ist ja keine Krankheit mehr dort im vollkommenen Paradies, es wird keine Seuche, nichts mehr sein. Und die Überlegung oder der Gedanke, der mir fast am besten gefallen hat, ist der, dass nach dem 1000-jährigen Reich wird ja der Satan nochmal freigelassen. Und dann wird es auf dieser Erde nochmal den Endkampf geben, ganz einen Leidenkampf. Und dann werden die Überwinder, weil viele von denen, die im 1000-jährigen Reich geboren worden sind, oder eigentlich alle, die haben die Versuchung nie erlebt. Weil der Satan gebunden war 1000 Jahre. Und dann wird er freigelassen und dann sind sie mit etwas konfrontiert worden, was sie bis dann nicht gekannt haben. Und dann war einfach auch wieder die Wahl gewesen, auf welche Stimme hören, zu welchem Herr dienen. Jetzt dienen sie an dem Friedenfürst dienen, der jetzt 1000 Jahre der Erde regiert hat, oder dem, der jetzt als Verführer gekommen ist, und hören auf ihn. Und dann wird aber viel von diesen Menschen werden dem Satan hören, und die werden nachher auf die Seite da, die haben wir im 20. Kapitel angeschaut, die wird auf die nicht mehr zu reden kommen, aber die anderen kommen nachher über in den neuen Himmel und in die neue Erde rein. Und da hat es, der Ausleger hat das so gesagt, viele, die haben noch irgendwelche Verletzungen, irgendwelche Sachen, die sie noch vielleicht mitnehmen. Ich denke nicht mehr als Gedächtnis, das ist alles abda, aber dass sie von dem Baum von Blättern können essen und da vollkommene Genesung können überkommen. Es ist ein Versuch von einer Erklärung, ich will das offen lassen. Das werden wir dann sehen, das spielt mir nicht so eine Rolle. Ich freue mich drauf, weil auf dieser Erde brauchen wir das Laub von den Bäumen zum Streuen oder zum Anführen, aber viel mehr brauchen wir das sonst nicht, oder als Kompost noch. Aber auch da wird alles verwendet werden. Jetzt ab dem Vers 3 bis 5 sind für mich 7 Herrlichkeiten, die für die Erlösten da sind, die es sehr stark zusammengerafft hat, sehr stark aufzeigen, es wird kein Fluch mehr sein. Vers 3, und es wird nichts Verfluchtes mehr sein. Seit dem Sündenfall ist der Fluch auf dieser Erde. Wenn wir die Bibel lesen, im 1. Mose 3, hat Gott nicht den Menschen verflucht. Der Mensch hat er in dem Sinne so lassen, aber seine Arbeit war unter einem gewissen Fluch. Dornen und Disteln wird er die Erde bringen und du musst im Schweiß von deinem Angesicht und die Frau wird mit Schmerzen Kind gebären und so weiter, ist manches geändert. Aber der Erdboden, der Acher, ist verflucht worden. Dort war ein Fluch. Darum hat er Dornen und Disteln gebracht mit all dem. Und jetzt sagt er da, dass kein Fluch mehr wird sein. Und natürlich ist durch den Fluch Gottes ist auch der ewige Tod gekommen. Durch das Abtrennen von Gott hat der Mensch nicht mehr ewiges Leben gehabt, sondern sein Geist ist gestorben. Er war mit Gott getrennt und sein irdisches Leben war begrenzt. Galater 3, 13 sehen wir, dass der Herr Jesus am Kreuz von Golgatha den Fluch auf die Seite da hat, der hat für den zahlt. Der zweite Gedanke, der da drin ist, ist immer noch im Vers 3, wo er sagt, dass der Thron und das Lamm in der Mitte der Stadt ist. Das heisst, er tut das Zentrum darstellen. Und schon heute wird er in deinem Leben, in der Gemeinde, in unserem Umfeld, wird er das Zentrum sein. Immer wieder, dass unsere Frage ist, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Nicht, dass wir selber entscheiden, selber vorwärts gehen und dann, wenn es nicht mehr weitergeht, sagen wir, Herr, jetzt muss man helfen. Ich habe mich da irgendwo in etwas hier manövriert. Das ist ja so ein Nothelfer. Das will er nicht. Er will das Zentrum sein von unserem Leben schon auf dieser Erde, weil da wird es sein. Der herrliche Dienst ist uns beschrieben im Vers 3 und seine Knechte werden ihm dienen. Es wird ein Bedürfnis sein, in seiner Gegenwart zu sein und ihm dürfen zu dienen. Das ist ein grosses Vorrecht, das uns hier beschrieben ist. Auf dieser Erde sind im Reich Gottes viele Diener, es sind auch viele Lobbezüger, aber manche macht es aus anderen Motiven. Er hat den Beruf oder die Aufgabe gewählt wegen dem Verdienst und nicht wegen der Aufgabe, die dahinter steht. 1. Thessaloniker 1, 9 bis 10, den Sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Wir sind befreit, wir sind erlöst, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Dass wir das machen, schon auf dieser Erde und nachher geht das über, da in die Ewigkeit dienen. Der vierte Gedanke ist, und sein Angesicht sehen. Was wäre der Himmel, wenn der Erlöser nicht dort wäre? Der wäre nicht Himmel. Ich freue mich sehr auf das, einmal Jesus können von Angesicht zu Angesicht sehen. Dem, wo ich am meisten zu verdanken habe. Dem, der für mich am meisten gemacht hat, der mir immer wieder geholfen hat. Immer mal persönlich dürfen Danke sagen für all das, was er mir da auf dieser Erde wie wunderbar wird sie. Und im Garten Eden ist Gott am Abend an mich vorbeikommen und die Menschen mit ihm können Kontakt haben und durch den Sündenfall war der Kontakt abeinander. Der Mensch hat Gott nie mehr gesehen. Sein Angesicht haben sie nie mehr gesehen. Und da von dieser Zeit an werden sie sein Angesicht wieder sehen können. Der fünfte Gedanke, sie werden eine Auszeichnung haben, Gottes Name wird auf ihrer Stirn stehen. Wir sind schon jetzt Gottes Kind, durch den Geist Gottes sind wir das und dann werden wir irgendwie von ihm noch gekennzeichnet sein, Brut und Brütigam, wie wir es mit dem Ehering haben, wird das nachher auf der Stirn irgendein Kennzeichen sein. Der sechste Gedanke, es wird keine Nacht mehr sein, weil er das Licht ist, Gott und der Herr Jesus, sein Sohn, und sie werden mit ihm herrschen, am Schluss vom Vers 5. Und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann ist etwas Argument gehört, vielleicht vorwiegend von der fraulichen Seite. Ja, das liegt mir nicht, das will ich nicht. Und da muss ich sagen, da musst du dir nicht sorgen um das. Er wird dir eine Aufgabe geben, zum Regieren, wo du nicht überfordert bist und mir auch. Also darauf dürfen wir uns freuen. Das wird eine wunderbare Zeit sein, eine Ewigkeit. Und dann fährt er im Vers 6 weiter. Der Luther schreibt da, und er sprach zu mir. Es ist da nicht ganz klar, ist es immer noch der Engel oder ist da jetzt bereits der Herr Jesus? Aber andere Übersetzungen schreiben da ganz klar, und der Engel sprach zu mir. Also er ist noch mit dem Dialog, der Engel ist da noch der, der ihn weiter instruiert. Diese Worte sind gewiss und wahrhaftig, und der Herr, der Gott des Geistes, der Propheten, hat seinen Engel gesandt, zu zeigen, was bald geschehen muss. Und da steht dreimal in dem Kapitel, siehe, ich komme bald. Warum steht das dreimal? Es ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir parat sind. Und ich möchte da vielleicht den Punkt auf bald, der kann im Urtext verschieden übersetzt werden, das heisst in einem Augenblick. Das ist nicht unbedingt auf die Zeitrechnung, dass es jetzt, wie wir es bald verstehen, der Moment jetzt gerade muss sein, sondern einfach, wenn er kommt, ist das in einem Augenblick. Aber heute, 2000 Jahre nachdem das geschrieben worden ist, dürfen wir es bald schon sehr nah zu uns nehmen, weil all die Zeichen erfüllt sind. Und darum ist auch das Buch und gerade das letzte Kapitel sehr aktuell. Selig ist, der die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Im ersten Kapitel ist gestanden, wer es hört und liest. Und jetzt im letzten Kapitel steht, wer es bewahrt. Also, dass wir nicht vergessliche Hörer sind, sondern dass das Wort bei uns im Innersten bleibt und dass wir es bewahren und umsetzen. Und dann fährt der Johannes weiter. Er ist von all dem, was er jetzt wieder erlebt und gesehen hat, denke ich, ist er ins Tiefste getroffen von dem Bericht. Er ist auf der einen Seite hoch erfreut, aber auch erschüttert. Einfach, er kann das fast nicht verarbeiten. Und das Neulegendste, das Erste, was er macht, ist anbeten. Und gerade dort, wo er ist, und fällt gerade vor dem Engel nieder und will ihn gerade anbeten. Und dann tut der Engel reagieren und sagt: Mach das nicht, ich bin wie eine wie du, ich bin ein Mitknecht und bin mit dir unterwegs. Ich habe mich gefragt, ist es bei uns manchmal nicht auch so? Es gibt Kreise, wo es sehr emotionell zugeht und da wird manchmal auch schnell und alles Mögliche wird angebetet und verehrt. Und da haben wir uns alle warnen, in dem letzten Kapitel noch von der Bibel, wenn es da der Engel am Johannes sagt: Mach es nicht, sondern bete dass wir nicht irgendwo vor Menschenstelle stehen, dass wir Menschen verehren, an Menschen anschauen oder auch andere Sachen, sondern immer wieder, sobald es um die Anbetung und die Verehrung geht, dass wir da nur noch vor Gott stillstehen und nur noch ihn anbeten und verehren und nicht etwas anderes. Und jetzt kommt der Auftrag über und mir gefällt das und er spricht zu mir: Versiegle nicht. Im Daniel, im 12. Kapitel, und schon vorher, aber im 12. Kapitel sehr stark, hat Daniel den Auftrag bekommen: Versiegle die Worte. Warum? Es war noch zu früh gewesen. Er sagt ihm dort, es wird noch sehr eine lange Zeit geben, bis sich das erfüllt. Und heute sind wir in dieser Zeit drin, das sehen wir aus der Offenbarung, wo sich das systematisch erfüllt. Und darum hat da der Johannes den Auftrag bekommen: Versiegle nicht diese Worte. Also die sind uns ein gewisses aufgeschlossen, ob schon wir noch manche oder einmal ich noch manche Fragen da drin habe, aber darf ich doch so die groben Züge sehen und können erkennen, was Gott mit dem im Sinn hat und im Ziel hat und wie er da unterwegs ist. Und jetzt kommt wieder ein interessanter und auch ein tragischer Vers, der Vers 11: Wer Böses tut, der tue weiterhin Böses und wer unrein ist, der macht es weiter. Und der Gerechte soll weiter gerecht bleiben oder leben. Was will er mit dem sagen, der Engel am Johannes? Eigentlich tut er mit dem sagen, der Mensch selber tut sich oft nicht ändern. Er wird bleiben, wie er ist. Und Gott hat ihm den freien Willen gegeben. Bis ins letzte Kapitel der Bibel lässt er dem Menschen den freien Willen. Er kann das selber entscheiden. Und wer Böses will tun, soll das weitermachen. Und wer Gutes will tun, soll es auch weitermachen. Es ist da für mich in dem Ernst drin auch eine tiefe Tragik. Bis ins letzte Kapitel lässt Gott dir und mir den freien Willen, welchen Weg wir gehen wollen. Immer wieder der Aufruf, immer wieder die Aufforderung, am Richtigen nachzufolgen, am Herrn Jesus nachzufolgen, aber er wird nie jemanden zwingen. Du darfst dem nachfolgen, was du willst. Und wenn du bis jetzt im Bösen gelebt hast und dort die Erfüllung gehabt hast und den Frieden gefunden hast, in Anführungszeichen, dann mach es weiter. Aber er fährt nachher weiter im Vers 15, bringt es auf den Punkt und zeigt nachher, wo die herkommen, wenn er sagt, draußen sind die Hunde. Aber jetzt da tut er zuerst positiv aufrufen und sagt nochmal im Vers 12: Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Das heisst, er will dich da nochmal motivieren. Mach die Rechnung gut. Du dir überlegen, wenn du bis jetzt noch im Bösen bist, kehr um. Tu Buße über dein Leben und komm in die Nachfolge vom Herrn Jesus. Denn ich werde bald wiederkommen und mein Lohn mit mir. Und wer von uns will nicht Lohn überkommen von dem, der immens grosszügig ist? Wenn die Bibel mir sagt, dass er einen Becher kaltes Wasser, das wir in seinem Namen weitergeben, nicht unbelohnt löse, was wird er uns für einen Lohn geben, wenn du im Reich Gottes manches anders gemacht hast, wieder nur einen Becher kaltes Wasser weitergeben, das wird ein riesen Lohn geben und darauf, wenn wir uns und darauf dürfen wir uns freuen. Ja, schon einmal, ich bin ein Kind auch, ich bin ja einer gewesen, der hat sie oft noch mit Geld belohnt, wenn sie etwas auswendig gelernt haben, bei den Enkeln mache ich es heute weiter. Ich hatte da nicht immer nur Freunde um mich herum, das haben sie nicht alle gleich gesehen. Ja, meinen Kindern versprochen, wenn er die Bibel bis Ende Schule mal durchgelesen hat, gebe ich euch 100 Franken. Bei beiden Töchtern habe ich es gegeben und bei beiden Söhnen, die haben es nicht wollen. Die haben es nicht durchgelesen bis dann. Und jetzt habe ich das schon mehr gemacht. Und dann habe ich auch gesagt, wenn eins der Psalm 119 lehre, geben wir 100 Franken. Der Enkel hat mir den aufgesagt, er hat den gelehrt. Das muss ich sagen, Hut ab, das ist gut. Da nimmt er etwas mit fürs Leben, das er nicht mehr gerade verliert. Und da, wenn wir nicht allzu fromm sind oder frömmer wie die Bibel. Wenn ich von Mose lese im Hebräerbrief, er sah an die Belohnung. Und darum hat der Schmach Christi höher geachtet als der Reichtum Ägyptens, da muss ich sagen, hat er auch eher auf die Belohnung geschaut. Und in dem Sinn da, wenn wir auf die Belohnung schauen und wenn die Jungen ermutigen, auch auf die Belohnung zu schauen, auf den ewigen Lohn, nicht im irdischen. Er sagt nachher im Vers 13, ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Der Ausspruch, der Anfang und das Ende, der erste Buchstabe und der letzte vom griechischen Alphabet, der kommt auf unsere Stellung, der kommt auf die Schöpfung, auf die Erlösung, auf die Gemeinde, auf die Bibel, auf den Glauben und auf die Herrlichkeit. Und ihr könnt noch manches aufzählen. Ist immer wieder, er ist der Anfang und er ist das Ende. Er hat am Anfang so angefangen, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und jetzt macht er auch den Schluss. Bei der Gemeinde, in der Apostelgeschichte, ist es gleich gegangen. Ihr könnt aus der Genesis, die Anfangspunkte, wo er dort die Erde geschaffen hat, voraussetzungslos, bedingungslos, aber sinnvoll und zielvoll und so weiter, da könnte man 10 Punkte aufzählen. Bei der Entstehung der Gemeinde hat er die genau gleichen Punkte genommen. Wieder bedingungslos, voraussetzungslos, aber zielvoll und sinnvoll. Und bei deinem Leben und bei meinem Leben wieder genau das Gleiche. Auch bei unserem Anfang, bei der Bekehrung und Wiedergeburt. Voraussetzungslos. Er hat keine Voraussetzung gehabt, dass wir zu ihm kommen können. Wir zu ihm dürfen kommen, wie wir es gewesen sind. Aber dann hat er unser Leben sinnvoll und zielvoll gemacht. Und darum ist da, dass er der Anfang und das Ende ist, im Blick einfach auch auf die Ewigkeit raus. Und dann sei der Selig, das habe ich bereits erwähnt, hat ihre Kleider waschen, dass sie teilhaben am Baum des Lebens. Das hat eine Doppelbedeutung. Wenn wir zu ihm gekommen sind, haben wir uns reinigen durch sein Blut. Dann haben wir durch die Bekehrung und die Wiedergeburt haben wir eine Umkehr gemacht, eine 180-Grad-Wende und sind jetzt in der Nachfolge zu ihm. Und seither brauchen wir einfach immer wieder die tägliche Reinigung durch das Wort Gottes. Und das gehört zusammen. Also der Anfang mit ihm und dann das Leben in der Heiligung, der Wandel in der Heiligung. Und da ist beides drin. Und darum sagt er auch, selig sind ihre Kleider waschen. Es ist nicht gewaschen haben, sondern das ist in der Gegenwart. Also es ist immer wieder passiert, dass einfach dort, wo eine Beschmutzung, eine Befleckung passiert ist, wie es der Herr Jesus bei den Jüngern gemacht hat, er hat ihnen die Füße gewaschen. Mit der sind sie in der Erde, auf dem Boden in Berührung gewesen, auf dem Fluch. Und darum ist der gereinigt worden. Und dann zählt er wieder auf, Gegenseiten einfach nochmal, wie er es im 21. schon gemacht hat, wo er einfach nochmal den Ernst uns vor Augen halten will. Draußen sind die Hunde und die Zauberer. Die Hunde sind einfach die Unreinen. Im Volk Israel, zur Zeit von Jesus, sind alles, was nicht Juden sind, sind Hunde gewesen. Die Heiden sind alle Hunde gewesen. Aber jetzt bei den Bekehrten, da sind wir nicht mehr Hunde, aber die Unbekehrten sind vom biblischen Sprachverständnis Menschen ohne Jesus, sind Hunde. Und da sagt er, die sind draussen. Ab dem Vers 12 ist für mich ganz klar der Herr Jesus, der da redet. Und er sagt, sieh, ich komme bald. Und jetzt da wieder im Vers 16, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch dies zu bezeugen für die Gemeinde. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids und der helle Morgenstern. Der Morgenstern ist der erste Stern, wo morgen richtig klar, wo man ihn sieht, wo der neue Tag ankündigt. Und da will er uns das Gleiche zeigen. Ich bin der helle Morgenstern. Jetzt kommt etwas Neues, eben das, was er hier einleitet. Und jetzt haben wir eine Doppelbedeutung wieder, wenn er sagt, und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und dann ist eine Gruppe angesprochen, die eingeladen ist, zu kommen. Ich will das Erste kommen, will die zwei Richtungen deuten. Die erste Richtung ist nach oben. Komm, Herr Jesus, komm, hol uns zu dir. Das Erste kommen. Und das Zweite kommen ist nachher die Einladung, die wir als Gläubige, die Frieden mit dem Herr Jesus gefunden haben, auch unseren Mitmenschen noch sagen wollen. Komm, wenn du in Not bist, komm, wenn du dürstest, komm, wenn dir Unrecht passiert, komm, wenn du in der Sünde gebunden bist oder in anderen Gebundenheit. Und darum sagt er da, und wen dürstet, der komme, und wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Komm zu Jesus und dort wirst du Frieden finden. Nicht ein problemloses Leben, sondern es kann sein, dass das Problem erst dann richtig anfängt, wenn du Christ bist, aber ein wunderbares Ziel und einer, der dich führt. Und dann kommt die Warnung im Vers 18, dass wir nichts dazu tun sollen und nichts wegnehmen aus dem Wort Gottes aus und auch aus dem letzten Buch, aber ich will es eben auf das ganze Buch beziehen, wo er uns einfach warnt. Und dann die letzten Vers noch, die für mich eindrücklich sind, wo der Herr Jesus wieder sagt, zuerst sagt er, er spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Die Einladung von der Brut vom Geist, komm, und jetzt tut er da wie eine Antwort, wie ein Echo geben, der Herr Jesus, ja, ich komme bald, Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Ist dein Rufen, deine Stimme, ist die auch da? Komm, Herr Jesus. Oder tut das bei dir noch etwas auslösen in deinem Innersten, das musst du sagen, der Moment wäre gerade ungünstig. Ja, dort oder dort noch etwas, das ich bereinigen muss, wo du im tiefsten, innersten weisst, ich könnte so nicht vor ihm erscheinen. Und du kannst nicht in das einstimmen, ja, Herr Jesus, komm. Da muss ich sagen, dann schiebe es nicht raus, dann tu doch das bereinigen. Komm zum Herr Jesus und wenn du Seelsorge brauchst, hilf, such dir und schau, dass das bereinigt werden kann. Dass du parat bist, wenn der Herr Jesus wiederkommt, aber dass wir schon heute in das einstimmen können, Maranatha, der Herr Jesus, komme bald, er komme. Und da kommt noch das letzte Wort, das letzte Sätzchen, die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Wie schließt das Alte Testament ab? Auch mit der Gnade Gottes. Geht ein bisschen anders. Das Alte Testament sagt dort, das ist der Malachi, zuerst ist noch positiv, der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu den Vätern. Und jetzt kommt Drohung, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Banne schlage. Und mit dem schließt es ab. Das ist ganz eine andere Ausgangslage. Auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Banne schlage. Da sehen wir fast so ein bisschen wie das Stecken oder wie die Ruhe, das Gesetz, das einfach da im Hintergrund ist. Das Alte Testament war vom Gesetz gesteuert. Und jetzt im Neuen Testament sind schon durch all diese Briefe immer wieder, auch in den Evangelien, sehen wir immer wieder Gnade durchleuchten. Im Johannesevangelium so manche Stellen, wo Gnade uns aufzeigen. Sie sind mit dieser Ehebrecherin zu ihm gekommen und haben ihm gesagt, sie ist auf frischer Tat verwünscht worden. Was sagt das Gesetz? Das Gesetz sagt Steinigen. Und was sagt er? Hat er das Gesetz auf die Seite getan? Er hat das Gesetz gelassen. Er hat gesagt, wer ohne Schuld ist, kann der erste Stein werfen von euch. In dem Sinne hat das Gesetz gelassen gesagt, okay, das sagt das Gesetz. Und da sind alle verdaubert. Und dann fragt er sie und sagt, Frau, wo sind deine Verkläger? Und dann sagt sie, keine. Sagt er, also tue ich dich auch nicht. Sündige hinfort nicht mehr. Er hat das Gesetz stehen, hat aber Gnade vorne dran gestellt und sie nachher freigesprochen. Und da schließt sie so ab und das gefällt mir, die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Auch das ist wieder Eingangsoffenbarung, wie manche so ist, jetzt die Stelle nicht alle vorgenommen, aber da wäre manche Eingangsoffenbarung und Schlussoffenbarung, die gehen dann an die Hand. Im vierten Vers steht dort, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Und jetzt steht es da. Da kürzer, aber auf all bezogen. Dort ist für die sieben Sendschreiben für die 7 Gemeinden und da ist es auf alle bezogen. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit uns allen. Die Offenbarung beschließt die menschliche Geschichte, so wie sie Genesis eingeleitet hat. Und jetzt zum Unterschied. Was ist der Unterschied? Die Sünde ist völlig auf der Seite. Ist kein Thema mehr. In Genesis ist sie im 3. Kapitel gekommen und hat nach einem winnen schwarzen Faden durch die ganze Bibel durch bis zur Offenbarung 20. Und da in der Offenbarung 22 schließt sie ab. Ohne Sünde. Es wird keine Sünde mehr geben, die ist auf die Seite da, ewige. Der Mensch ist in der ewigen Gegenwart und Gemeinschaft mit Gott. Und darum ist für mich auch die Offenbarung ein Buch von der Hoffnung, wo wir Trost daraus bekommen, Zukunft bekommen, wo wir uns einfach in die Zukunft schauen, dass wir nicht überrascht sind, aber wir müssen nicht Angst haben vor dem, was kommt. Wir wissen, wir sind in seiner Hand und unter seiner Führung. Ich bete noch. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank jetzt auch für das letzte Kapitel in der Offenbarung, wo so schön abschließt mit deiner Gnade, mit dieser unverdienten Güte, mit dem Unverdienten, das wir durch dich und in dir bekommen haben. Herr Jesus, wir sind es nicht wert, aber wir stehen einfach anbetend vor dir still und wir freuen uns auf den Moment, wo du kommst und uns zu dir holst. Und wir für alle Zeit werden bei dir sein. Herr Jesus, danke, dass du Gnade gibst, wenn noch eins da ist, wo da in das Kommen, in den Aufruf nicht einstimmen kann, weil noch Sachen im Weg sind, weil noch Sachen noch nicht bereinigt sind, schenk du da dazu Gnade, dass das aufgeräumt werden kann. Dass wir alle auch als Gemeinde können parat sein auf den Moment, wo du wiederkommst. Dass wir uns darauf freuen dürfen, einmal die Ewigkeit, die Herrlichkeit mit dir dürfen zu verbringen. An dem wunderbaren Ort, wo uns die Worte fehlen, wo wir uns ja schlecht vorstellen können oder gar nicht. Aber wir wissen, das wird so sein, dass wir sagen können, das hat uns, wir haben das nicht vorstellen, das hat uns nie jemand von dem etwas so gesagt. Danke dir für die Zukunft, für die Aussicht. Bewahr du jedes jetzt auch im weiteren Verlauf von dem Sonntag und in der kommenden Woche.